Plattenplausch. Lennart Wegmann. Erich Bockhoff. Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Das lässt mein Herz doch wieder höher springen, Erich, wenn ich dieses Intro höre. Und damit herzliche Grüße an alle Lauscherinnen und Lauscher und natürlich vor allen Dingen an dich, Erich, nach Dortmund.
Lennart, grüß dich. Mein Herz überschlägt sich fast.
Ja, wir sind wieder zurück. Sendung 53 wird nicht in die Annalen eingehen als die leichteste Sendung, die wir versucht haben, auf die Beine zu stellen, vor allen Dingen im organisatorischen Bereich. Du warst krank, letzte Woche ging gar nichts, da war gar keine Lücke zu holen, Laptop-Tausch, alles Mögliche.
Wir haben wirklich also viel mitgemacht, also wirklich von Magen, Darm, Galle bis über, dann kam noch so ein Pokal-Achtelfinale irgendwie dazwischen.
Ja, da musste man doch priorisieren. Und müssen uns auch ein bisschen entschuldigen bei der Community, weil wir haben natürlich eigentlich vorgehabt und haben es immer noch vor, jetzt neue Saison, neues Glück und wieder so ein bisschen mehr Rhythmus aufzunehmen. Das hat jetzt erstmal nicht geklappt, aber umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt klappt.
Fakt.
Und wir sind nicht untätig gewesen, Erich. Ne? Wir haben ja so ein bisschen uns auch nochmal Zeit genommen zu überlegen, wie wollen wir jetzt eigentlich eine neue Saison starten mit der Sendung. Und wir haben überlegt, ein bisschen back to the roots.
Genau. Ne? Wir saufen wieder mehr.
Weich und zart und sanft mit der Community.
Ja.
Mehr in Kontakt wieder.
Und aber rigoros nach außen.
Brachial nach vorne sonst.
Ja, man muss auch mal wieder, ich meine, jetzt gab es ja in der letzten Zeit auch so ein paar Themen und so ein paar Sachen sind da gelaufen, wo man, denke ich, auch mal eine klare Kante zeigen kann.
Mhm.
Und ja, das wollen wir tun, ne?
Ganz vorab, Erich, ich will es gleich sagen, weil du hast mir, nicht, dass ich es vergesse, ich hab mir natürlich einige Punkte aufgeschrieben und heute auch mal nicht alles mit dir abgesprochen, dass wir so ein bisschen hier uns auch mal wieder so ein bisschen überraschen auch, ne?
Ja.
Auch im dritten Jahr sind Überraschungen wichtig.
Vielleicht fällt mir auch noch was ein.
Ja, ich freu mich drauf. Du hast mir ja diesen einen Artikel da weitergeleitet, der ja, glaube ich, in der Stadionzeitung von BVB gedruckt wurde über dich.
Zum Derby-Sieg. Ja, das war in der Derby-Vorschau war ich drin.
Genau, und also du warst in dem Magazin und da ganz fantastischer Artikel, hat mich sehr gefreut. Hat jemand geschrieben, der es wirklich kann? Name weiß ich leider jetzt nicht mehr.
Nils Hotze, mit dem habe ich telefoniert, länger.
Wie? Sag nochmal, wie?
Nils Hotze.
Ja, herzliche Grüße gehen da raus. Toller Artikel über dich und dein Schaffen, möchte ich fast schon sagen.
Ja.
Deine Schaffenszeit beim BVB.
Jetzt mal ruhig, Schaffenszeit.
10 Jahre und kannst du den nochmal da irgendwie zugänglich machen? Ich glaube, das ist also wirklich ein schöner
Artikel. Ja, den habe ich ja jetzt, also du kennst ja meine technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber den habe ich hier.
Ja, den können wir vielleicht auch nochmal bei Insta irgendwie hochziehen, weißt du, wir haben doch mal da irgendwie eine Kategorie, als wir noch jung und berühmt waren, da haben wir versucht, doch mal ein bisschen zu sammeln, was so an Öffentlichkeitsarbeit sozusagen angestanden hat.
Ja, das kann ich da mal reinladen. Ich habe hier so ein PDF, da kann ich, glaube ich, mal dran gehen. Ja, frage ich den vorher mal, ich glaube aber. Der spricht.
Ja. Schöner Artikel, auf jeden Fall, hat mir gefallen. Hatte ich auch in einem guten Licht wieder gespiegelt.
Und auch, muss ich sagen, auch das Interview, also das war jetzt nicht, ich meine, ich will nicht sagen, dass man tausende von Interviews mal gegeben hat oder irgendwie, aber irgendwie so über die Jahre ist ja doch irgendwie der ein oder andere rasende Reporter mal an einem vorbeigelaufen und wollte mal irgendwas wissen. Und das war jetzt aber tatsächlich, da habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, der fragt mich jetzt hier nicht Hullibulli 0812, sondern der wollte auch wirklich so ein bisschen wissen, wie das abläuft und merkt cool. man, dass er das nicht nur nebenbei macht. Ne?
Ja, das könnte fast schon so ein Fundstück der Woche sein, aber ich möchte es zumindest irgendwie, wollte dich dazu beglückwünschen, zu so einer, so ein Artikel kriegt man ja auch nicht alle Tage.
Nee, 10 Jahre spielt man ja auch nicht so lange so oft in einem Verein, ne?
Nee, das stimmt. Und außerdem müssen wir uns auch jetzt zu Sendungsbeginn hier, nach dem holprigen Wochen, möchte ich fast sagen, müssen wir uns auch mal wieder so ein bisschen in Rage reden, oder? So ein bisschen
gerne.
In Stimmung bringen auch nochmal.
Apropos in Rage, also ich habe da ja, so ist es schön, Prösterchen. Oh, ich habe mir jetzt auch mal wieder eins aufgemacht, ne? Scheiß doch drauf.
Ja, zu Recht aber auch. Ich meine, Erich.
Mir ging es ja auch so schlecht, ne? Das ja. Also wirklich. Und dann letzte Woche noch, ich hatte so einen Abszess an der Wange, ne? Um Gottes Willen, also wirklich. Ein Unglück kommt selten allein.
Ja, und dann bist du auch noch angetreten. Das finde ich ja, muss ich ja sagen.
Ja, das ist ja auch.
Da muss ich auch mal eine Lanze brechen, ne? Da muss ich jetzt auch mal, wenn wir schon so schon bei der Selbstbeweihräucherung sind.
Ja, jetzt hör mal auf. Ich muss auch gleich nochmal einen raus.
Nee, aber da muss ich mal eine Lanze brechen. Es können sich wahrscheinlich auch die ganze Lauscher-Community draußen vorstellen. Aber du spielst schon halt immer, ne?
Ja, normal schon.
Also ich weiß nicht, was passieren muss, dass du dich da mal abmeldest bei beim BVB, TT-Abteilung, TT-EV. Du bist ja immer, du hast mir jetzt erzählt, dass das gar nichts ging. Wir haben die Sendung verschoben, das bedeutet dann immer, dass Erich wirklich krank ist.
Ich wollte eigentlich, also wirklich absagen tue ich wirklich nur, wenn es gar nicht geht. Aber ich wollte und dann habe ich mir, das war glaube ich an dem Abend, wo ich dann das erste Mal sogar wieder beim Training war. Mhm. Und dann, also ich hatte da so einen ganz miesen Magen-Darm-Infekt irgendwie. Mhm. Wobei ich mir immer noch nicht so richtig über die Herkunft sicher bin, aber ist ja jetzt auch egal, weil es ist ja vorbei. Aber ich war dann im Training, dachte mir, komm, jetzt muss ich mal so ein bisschen anspecken, wenigstens einmal die Woche am Tisch stehen, wenn du dann am Wochenende spielst. Mhm. Und dann war das im Training auch gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Aber dann abends hat mich das alles wieder eingeholt.
Ja, und dann ich habe dann noch die Ergebnisse gecheckt. Ich habe die Ergebnisse gecheckt.
Muss ja schon irgendwie.
Hast du da gegen Jülich da zwei liegen lassen unten? Da ging Benelux ohne Lux, ne? Das Team. Das ist ja da. Ja, ist ja so. Das ist ja komplett Belgien und Holland sind da am Start, ne? Mm-hmm. Und da habe ich schon gesagt, bei aller Ehre, bei aller Vorsicht und so, die Jungs
gerade. Ja, die können gut. Ja alle spielen.
Ja, natürlich. Ja,
also habe ich auch vielleicht ein bisschen.
Der Knüt, der ist ja wirklich auch ein guter Mann vor unten. Gegen den kann man ja auch wirklich, also verlieren.
Ja, da kann schon mal was passieren, aber.
Aber dass du das erste auch 0-3 weggibst, da habe ich schon gedacht, da stimmt was nicht.
Da ist was faul. Ich wollte auch einfach nur nach Hause. Ne? Und dann, das war auch ein Tag, ne? Der war komplett zum Vergessen. Ne? Mhm. Dann den Schiedsrichter da noch. Ach, also das war.
Ja, was war da? Gelb Brot mal wieder einkassiert, ne?
Ja, der hat mich da Sportsfreund genannt. Also so weit kommen wir ja noch.
Schön.
Überleg mal, zu dir sagt einer Sportsfreund.
Ja, wäre ich auch erstmal. Auf jeden Fall wäre ich erstmal konsterniert.
Ja, ich wollte dann auch einfach nur weg und raus, aber im Doppel muss ich sagen, das lief wieder ganz fantastisch.
Ja, ihr seid unschlagbar mittlerweile.
Das glaube ich echt, also wir werden immer, Schleifer Ski stellt uns immer gegen die Einser und bis jetzt haben wir da jeden Bock umgestoßen.
Ja, also man kann sagen, der Liga-Alltag ist bei uns auf jeden Fall schon wieder richtig angelaufen. Ich glaube, insgesamt in der Tischtennis-Szene, du hast es besser im Blick da, Erich, in der
Noch, in der ich weiß nicht, ob ich das besser im Blick habe.
Doch, ich meine
du spielst ja die großen Etappen mit, ne? Ihr habt die Vor-, die Geißböcke haben ihre Favoritenstellung in der Liga nochmal unterstrichen. Ich glaube, unsere letzte Sendung war vor dem Pokal, ne? Vor dem Pokal,
ja, das ist viel passiert.
Ich meine, das Ding, das habt ihr ja ganz souverän nach Hause gebracht.
Ja, das war ein tolles Wochenende. Und jetzt,
im Auswärtsspiel. Jetzt das Achtelfinale auch. Und da muss ich sagen, Lennart, also du schickst mir ja ab und zu mal so kleine Stand jetzt. Also, wie ist der Rückenstand jetzt Situation?
Kleine Krankheitsupdates.
Ja, das hört sich wirklich brachial an teilweise. Und dann habe ich jetzt das Highlight-Video gesehen. Ich konnte leider nicht in der Halle sein. Da war ja auch noch ein Fußball-Derby. Mhm. Aber du hast dich da nochmal richtig in Schwung gebracht, ne?
Ja, ich habe gekämpft halt, ne? Also wir hatten ja den Ausfall von Tobi Hippler zu beklagen. Und der hätte natürlich sonst gespielt und ich hätte sehr gerne auch auf der Bank Platz genommen, also auch nur als betreuender TT-Trainer. Und dann war klar, ich muss da ran. Und das hat richtig Spaß gemacht. So, ich war irgendwie, da hat man ja nichts zu verlieren. Das merkt man ja auch nochmal, dass dann so dieser Alltag, dieser Druck aus dem Zweitliga-Alltag so ein bisschen weg ist. Und das hat Spaß gemacht.
Ja, da kannst du nur glänzen, ne? Da kann wenig passieren.
Das war insgesamt, das ist ein tolles Spiel. Obwohl 0-3 weggegangen, glaube ich irgendwie.
Ja, aber da muss ich sagen, also das hätte schon auch an der einen oder anderen Stelle hätte das auch kippen können, habe ich so.
Ja, vor allem das erste Spiel.
Wenn man die Spiele einzeln anguckt, ne? Das erste, ja, auch. Ich meine, wenn das erste da mal weggeht, Gianluca Walter hat, glaube ich, den ersten Satz gewonnen gegen Mengel.
Mhm, das stimmt. Ja, das war, ja, ich war, sag, war schade, so ein bisschen, also das erste Spiel eben, weil wenn der Adrien gegen den Habesohn zumacht, der hatte hat zwei fulminante erste Sätze gespielt. Dann hat ihn der Routinier aus Österreich nochmal eingefangen. 2 und 3 oder so war dritter und vierter Satz. Da habe ich schon, dachte ich schon so, das ist jetzt wirklich auch taktisch echt stark, was er da macht. Nochmal umgestellt. Und im 5. Satz hat er wieder angefangen, losgelegt wie die Feuerwehr und hatte ihn ja bei 10-8 und 11-10, 3 Matchspiele. Wenn das Ding kommt, wird das nochmal ein spannenderes Spiel. Insgesamt ist natürlich Mühlhausen, die haben den Ovi Ionescu geschont, möchte ich mal sagen, und haben dem Kim Tae-hyun nochmal eine nächste, glaube ich, eine kleine Probe auch gegeben. Und der hat die ersten 2 Sätze, da hatte ich auch wenig Fragen an den Kollegen. Der hat seine feste Vorhand und schnelle Beine. Mein lieber Scholli hat es da eingeschlagen. Gibt es einen Ball? Da weiß ich bis heute nicht, wo der gelandet ist. Also, da kann ich dir die Platzierung nicht sagen. Ich weiß nur, war scheinbar sein Punkt.
Der Schiedsrichter hat auf jeden Fall
umgeblättert. Und es ging so ein Raunen durch die Halle. Aber dann habe ich mich noch ein bisschen reingekämpft. Das war wieder mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, das habe ich danach auch so besprochen, dass man, das ist keine Generalkritik oder so, aber was häufig auffällt, ist, dass das Tempo und die Qualität der Bälle, wenn die Gegner so Zeit haben aus dieser Generation, möchte ich mal sagen, ist natürlich schon heftig und steht man auf verlorenen Posten. Aber man weiß schon irgendwie immer, wo der Ball hinkommt. Also ja, es wird halt so wenig.
Das ist wie beim Pferderennen, ne? Danach weißt du immer, wer gewonnen hat.
Ja, aber ich will nur sagen, so, ich habe mich verwundert ist so, dass es oft so ausrechenbar gefühlt das Spiel jetzt, ne, unabhängig davon, dass man schwächer ist und dass es ein Bundesliga-Profi ist und gegen den gewinne ich genau 0 aus 10 Spielen. Aber dass es die einzige Chance ist, ja so reinzukommen, ist, indem man wirklich unglaublich antizipiert und sich früh entscheidet. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich in Satz 3 und 4 auf einmal so ein bisschen hatte. Also ich wusste zumindest, wo die Bälle hinkommen. Es hat jetzt auch nicht geholfen oft oder manchmal auch so schon. Aber
den Riecher? Hattest du den Riecher?
Ich hatte einen Riecher. Ja, das war schade. Ich hatte noch 9-9, glaube ich, im 4. Das war, hätte ich gerne
Satz 5 gegangen. Fünften Satz, 0-0, Aufschlag Viking, wenn dann zweimal die Schlange kommt.
Ja, ich habe wieder Rückschlag gewählt. Aber ich hätte bei 9-9 hätte ich dann nochmal einen Service mehr. Aber er übrigens bei 9-9 auch einen guten. Schnellen, langen Aufschlag in die Rückhand, seit Unterschnitt. Völlig, völlig daneben. Wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ja, hat Spaß gemacht, abgehakt, jetzt wieder Liga-Alltag.
Ja, aber in Köln muss ich sagen, so 2-3 Neuerungen sind mir aufgefallen, ne?
Ja?
Normalerweise, das war ja da immer eine Schlitterbox, ne, bei euch, mein lieber Schwan, das war ja wirklich fast schon gefährlich, oder?
Ja, das war.
Und jetzt habe ich gesehen, liegt da auch der blaue Teppich da aus?
Ja, wir haben da auf letzten Drücker ein großes Lob da auch nochmal an Gianluca Walter, der jetzt nicht nur Spieler ist bei uns und hoffentlich eine sehr, sehr gute Rolle im unteren Parkhaus spielen wird, sondern natürlich auch in dem administrativen, organisatorischen Bereich sehr viel rubbelt beim FC bei uns in der Tischtennisabteilung und der da auch einen Riecher hatte, nämlich beim Trainingslager in Belgien haben wir auf einmal da alten Boden liegen sehen von irgendwelchen Belgium Open und haben dann dazugeschlagen. Haben jetzt irgendwie
direkt mitgenommen.
Nee, nicht das nicht. Heftig schwer,
diese Rollen. In den Kofferraum und rein, oder was?
Da brauchst du einen richtigen Bagger. Die Dinger wiegen ja unglaublich viel. Auf jeden Fall haben wir jetzt so richtig coolen Boden in Blau. Ist auch mal irgendwie nochmal ein Farbtupfer. Und man rutscht einfach gar nicht. Das ist schon erstmal sehr komisch. Die letzten 10 Jahre war das auch konstant steigend, die sogenannte Rutschpartie und Rutschgefahr. Ja. Und zum Ende hin war es jetzt wirklich, oder ist es wirklich immer schwieriger geworden, auch mit richtig Schrubben vorm Spiel. Und deswegen umso cooler, dass wir jetzt da so einen Boden auslegen können, ja.
Ja, das wird alles immer professioneller. Also das zeigt ganz klar Richtung Liga 1 beim FC. Da sitzen mittlerweile, glaube ich, 2 Physiotherapeuten. Der rote Boden ist da.
Es fehlen nur noch Punkte in der Liga. Blauer Boden. Haben wir wegen BVB haben wir uns auf blauen Boden geeinigt.
Ja, schön, ja, super.
Wir wissen, dass du hast ja sowieso schon immer so eine Hasskappe, wenn du die Halle betrittst. Jetzt noch einen blauen Boden. Für dich male ich auch noch so ein Schalke 04-Emblem.
Ja, mach ruhig. Das macht es auch nicht schlimmer für mich.
Nee, das ist cool auf jeden Fall. Das ist eine coole Neuerung und hat Spaß gemacht.
Physiotherapeuten, Boden, jetzt fehlen nur noch Punkte.
Jetzt fehlen nur noch Punkte und gesunde Spieler, ja. Ja, da muss man jetzt auch mal, also ich habe dir das ja schon 3-4 Mal erzählt. Ich lege jetzt einfach mal los.
Ich bin auch wirklich schon zwei, dreimal. Komm, jetzt.
Ich bin wirklich.
Lass es raus, also, lass es raus.
Also für mich läuft irgendwie in dem Moment doch was falsch. Ich muss es mal so ganz klar sagen. Wenn ein Spieler deiner Mannschaft für die Weltmeisterschaft nominiert wird, die Tischtennis-Weltmeisterschaft in der Mannschaft, die in China stattfinden, und du als Zweitliga-Verein dann dieses Spiel, wo ja, ist so viele spielen es auch nicht bei einer WM mit, und gerade Adrien hat eine tolle Entwicklung genommen, ist da zu Recht in einem jungen belgischen Team nominiert worden. Aber Problem ist nur, dass der Flieger einen Tag zu früh geht. Also ja. Man hat keinen Verlegungsgrund, und Leiselheim konnte nicht, wie auch immer, zumindest kein Interesse gezeigt, das Spiel zu verlegen. Was natürlich für mich erstmal ein Skandal grundsätzlich ist, dass es da keine Regularien gibt, dass bei einer Weltmeisterschaft bei dem Teilnehmenden das Spiel nicht verlegt werden muss. Dass es das kein zwingender Verlegungsgrund ist. Ich weiß, dass es damit zu tun hat, dass es eben eine besondere WM ist. Ich weiß, dass es während der WM schon diese Möglichkeit gibt oder dass während der WM eben auch keine Spieltage angesetzt sind. Deswegen ist ja danach auch diese große Lücke.
Ja, aber es kommt ja nur wegen dieser Bubble, ne?
Also ja, aber da kann ich ja nichts für. Was kann der Verein dafür?
Gar nichts.
Da muss es doch eine Lösung geben.
Wir spielen ja jetzt auch am Sonntag gegen Saarbrücken, und wir haben dann irgendwie auch, wir spielen schon um 12.30 Uhr, weil die Saarbrücker, die haben, glaube ich, auch ein oder zwei Teilnehmer in ihrer zweiten Mannschaft, und die haben, es gibt ja so einen Sammelflug, ne? Alle fliegen irgendwie, wohin? Nach Dubai?
Genau, Samstag oder Sonntag, ich glaube beide.
Ja, nee, Sonntag,
ne, oder Sonntag?
Sonntag, ich glaube, Sonntagnacht ist irgendwie Abflug aus Dubai. Und wenn du bis Sonntag, gibt es eine Deadline, wenn du da nicht in Dubai bist, dann darfst du nicht in diesen Charterflieger von der ITTF, WTT, wie auch immer, also die beiden haben da ein Flugzeug gemietet, das dann von Dubai nach Chengdu fliegt. Chengdu habe ich gerade eben ganz frisch gelesen, die haben jetzt den harten Lockdown in Chengdu aufgehoben.
Ach, und, guck.
Ja, genau, pünktlich, ne?
Pünktlich.
Und die Tischtennis-WM ist jetzt die erste Veranstaltung, die dort in Chengdu stattfindet, seit den Olympischen Sommerspielen. Also die erste internationale Veranstaltung. Ist jetzt die Tischtennis-WM.
Wie meinst du, also Olympische Sommerspiele?
Winterspiele.
Ach so,
Winterspiele.
Okay.
So, also jetzt praktisch das erste größere Event seit ewigen Zeiten ist jetzt diese Tischtennis-WM in Chengdu. Und das ist natürlich, also wie wäre das denn, also jetzt mache ich mal noch das, was du sagst, da bin ich absolut bei dir. Vor allem, da habe ich noch eine Frage, wie ist das denn arbeitsrechtlich?
Habe ich mich auch schon mal gefragt, ohne dass man das jetzt natürlich durchexerzieren will und natürlich den Spielern die Möglichkeit gibt, so eine Weltmeisterschaft mitzunehmen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie das ist. Also eigentlich.
Ich habe ja einen Vertrag unterschrieben, dass ich irgendwie zu allen Meisterschaftsspielen zur Verfügung stehe.
Ja, ich glaube, das ist
geheimnis.
Ich glaube, das steht in fast allen Verträgen drin.
Ja. So, und wie ist das denn jetzt? Also, wenn ich jetzt sage, gut.
Wenn du jetzt noch von Rossi nominiert wirst.
So. Stell dir das mal vor. Ich meine, gut. Na gut, da kommen wir gleich zu.
Und dann würde, du meinst sozusagen, dann würde der BVB sagen, nee. Erich spielt am Sonntag hier Ping-Pong.
Ist das vielleicht auch nochmal eine Frage nach der Nationalität, wenn ich als Deutscher,
ich glaube nicht,
würde dann der DTB anders reagieren, als wenn jetzt ich sag mal, ausländische Spieler da
das glaube ich betrifft, nicht, also, und ich glaube auch arbeitsrechtlich macht das, glaube ich, keinen Unterschied, also ich wüsste es auch gar nicht, ob man jetzt, also, ob wir quasi als FC sagen könnten, nee, also du musst spielen, und wenn du nicht spielst, bekommst du zum Beispiel eine Vertragsstrafe, weil ich meine, jeder würde ja trotzdem die WM spielen. Glasklar, normalerweise denkt man das ja. Aber da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber das, ich finde es irgendwie schade. Also ich finde so.
Ich habe da Rechtsbeistand. Ja. Ich habe da, glaube ich, kostenlosen Rechtsbeistand. Ich werde mal nachhaken.
Die Rechtsschutzvoll.
Bei der ARAG oder was?
Die Rechtsschutzversicherung mal aussuchen, genau.
Ja, aber ich glaube, ich habe da einen Kontakt. Ich glaube, da werde ich so mal einen Tipp kriegen. Aber ich glaube, selbst auf der Basis ist das, also auf der Ebene ist das, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht, weil kennst du eine Abstellungspflicht? Ich meine, jetzt beim Fußball wäre das Ding ganz klar geregelt.
Ja, ich kenne die Verträge auch nicht so genau, aber ja, ich finde es, wie gesagt, will mich jetzt nicht da komplett in Rage wiederholen, aber das ist natürlich dünn, für so einen Ligabetrieb und so eine Mannschaft wie jetzt uns. Das kann ja auch jeden treffen. Genau.
Nee, aber es sind für mich zwei Fragen. Also zum einen ist es irgendwie, stellt sich für mich die Frage, was wäre, wenn jetzt, wenn jetzt ein deutscher Spieler nominiert worden wäre für die Weltmeisterschaft, ob das einen Unterschied gemacht hätte?
Mhm.
Weil zum Beispiel, es ist ja, zum Beispiel weiß ich, in der Regionalliga ist es ja ein Verlegungsgrund, wenn du jetzt einen Spieler hast, der beim Top 48 teilnimmt.
Mhm.
Ja, und dann im Wochenende ein Spiel angesetzt ist, dann ist es halt ein Verlegungsgrund, aber wenn du jetzt, ich sag mal, einen jungen tschechischen Spieler hast, der an einem, an einer internationalen Veranstaltung teilnimmt, dann ist das eben kein Verlegungsgrund.
Mhm.
Also das sind so die beiden Fragen.
Stimmt, ne? Ja, ja, das stimmt.
Da wird ja, das stimmt. Da wird ja schon unterschieden.
Und ich glaube, die Regelung wurde jetzt auch nochmal dahingehend geändert, dass jetzt eben nicht mehr, wie mal eine Zeit lang ja wirklich alle internationalen Turniere Verlegungsgrund waren oder eine Bestimmung, also einfach ein Muss, also eine Verlegungspflicht.
Das geht oder, ja auch nicht, weil das sind ja
mittlerweile. Jetzt geht es ja gar nicht mehr.
Jede Woche ist ja irgendwo, du kannst ja nicht
ja, und
ich spiele noch irgendwie die in auf Bali, da ist auch noch ein Turnier, da will ich auch noch mitspielen.
Ja, und wir kommen jetzt hier auch von, das ist ja, wenn wir mal so die Headlines auch auf Tischens.de und so durchgehen, heftiger Erfolg von Ruven Filus in, wo war das jetzt? Ich glaube in Kasachstan, ne?
Kasachstan, Almaty. Genau. Mhm.
Hat er ja alle durcheinander, also wirklich ein riesen Turnier gespielt. Gegen Lin Juju noch im Finale gewonnen.
0-3 hinten, ne?
Und das genau, Ding dreht das Ding und fliegt zurück nach Hause. Und,
ja. Und dann
macht,
heute?
Macht 15 Punkte jetzt gegen Gerasimenko in der Bundesliga, ne?
Willkommen im Alltag, ne?
Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, Erich, das wollte ich dich heute auch mal fragen, weil man kann das ja immer kritisieren. Das ist einfach die Entwicklung, die jetzt ja auch sich angekündigt hat, schon seit mehreren Jahren, seit mehreren Saisons, für mich zumindest. Wie soll das dann gehen weiterhin? Also wie soll Mannschaftssport, wie soll Bundesliga, Zweitligasport möglich sein in dem Kalender?
Ja, ich meine, die ersten Auswirkungen sind ja jetzt schon zu sehen. Ne? Es gibt Vereine, die haben irgendwie 7 oder 8 Spieler da auf der Liste stehen und haben dann ja 3 für 6 Spiele, 1 für 4 Spiele, dann 2 Asiaten, wo per se eh erstmal nur einer spielen kann. Mhm. Und dann hast du Vereine, ich sage jetzt mal, ja, wie Dortmund zum Beispiel oder Hilpertstein. Wir werden immer mit der gleichen Mannschaft spielen, also nur wenn mal einer verletzt ist. Sonst gibt es schon eine Stammformation, die immer spielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch geschuldet. Ich glaube, das kostet auch Geld, wenn du dann halt Spiele hast, wo du sagst, okay, es ist mir egal, ob du jetzt irgendwo ein Turnier hast oder kein Turnier hast. Das sind die 18 Meisterschaftstermine. Sieh zu, da hast du da zu sein.
Mhm.
Das ist ein Weg und ein anderer Weg ist halt zu sagen, ja, alles klar, ich habe 8 Spieler und ich muss irgendwie gucken, dass 4 immer da sind.
Mhm.
Und das geht halt auch schnell mal in die Hose, wenn irgendwo mal einer eine Runde zu viel gewinnt. Hamm am ersten Spieltag mit der Aufstellung hat sich ja auch, ich meine, gut, da kam jetzt noch, ich glaube, der Ukrainer, den sie haben, der darf im Moment nicht ausreisen. Mhm. Dann hatten sie einen Asiaten, der eigentlich hätte spielen sollen, aber dann doch irgendwie bei einem anderen Turnier 2 Runden zu weit gekommen ist als geplant. Ja, und schon stehst du da, ne?
Ja.
Ja, aber so auf deine Frage, ich weiß nicht, wo das enden soll.
Ich weiß es. Ich bin manchmal auch nicht mehr so ganz sicher, wo das so hinführt, ob. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele Bestrebungen, jetzt gerade, wir sehen es in der TTBL, auch die Damenbundesliga probiert ja alles, um irgendwie präsent zu bleiben, präsent zu sein, viele attraktive Spielerinnen und Spieler zu verpflichten oder den Vereinen auch zu helfen. Also es gibt hier sozusagen Bewegung in beide Richtungen. Ich finde es irgendwie, ja, es wird auf jeden Fall schwieriger, diese Idee von attraktivem Mannschaftssport aufrechtzuhalten, ne? Das ist dann, und wenn dann sozusagen noch nicht mal mehr so diese Zielturniere wie eine WM so.
Ja, was ist das denn? Das ist da keine, also das ist da, jetzt müssen wir auch mal nochmal zu diesem, zu dieser Weltmeisterschaft in Chengdu kommen. Wie kann es denn sein, dass es bei einer Teamweltmeisterschaft, bei dem, ich sag jetzt mal, bei dem zweitwichtigsten internationalen Turnier auf Mannschaftsebene, dass da keine Weltranglistenpunkte vergeben werden? Was ist das denn eigentlich?
Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum.
Und das hat er irgendwie, also ich verstehe das als erstes nicht und zweitens verstehe ich nicht, dass Deutschland dann sagt, ja gut, dann spielen wir ohne 1 bis 3.
Ja, laut Weltrangliste auch ohne 1 bis 4. Ich glaube, Rufen Vilos ist jetzt nach dem Triumph auf 21 geführt, spielt auch nicht mit, ne? Ja.
Gut, jetzt da,
wenn nee, die geben sich nichts,
ja, jede Woche genau. Irgendwie
ja, kommen, ja, da stimmt du, schon.
Das ist ja, das ist, aber ich sag jetzt mal, ohne die Top 3 da jetzt irgendwie anzureisen, ist.
Ja, aber ich glaube auch, dass das
nicht. Kann man auch kritisch
nur,
sehen, oder?
Ja, das ist nicht nur was mit den fehlenden Punkten oder Punktevergabe zu tun hat. Ich glaube, dass eben da auch viel dranhängt, ne? Dass einfach natürlich auch Corona geschuldet, aber wahrscheinlich auch der chinesische Verband da so seine eigenen Regeln so ein bisschen aufgestellt hat, auch was nochmal Quarantäne angeht, was jetzt alleine diese Charterflüge angeht. Ich glaube, dass es dann nachher auch noch eine ganz große Bubble geben soll und man sich dann wahrscheinlich wirklich überlegt, so doof es klingt, wo kriege ich in der Pre-Olympia-Season meine Punkte her? Ja. Das kriege ich nicht bei der WM. Dann fliege ich eben nicht zur WM, sondern fliege dann zu den Turnieren, die Punkte bringen. Und will aber eben nicht,
eine, also
will eben nicht 6 Wochen in China sein, sondern nur 2 oder 2,5. So, also
dann sage ich dir, dann.
Also ganz kurz nur, weil auf individueller Ebene kann ich das, man kann das jetzt nicht gut finden, weil natürlich ich auch immer eher so denke, okay, ist eine WM, viel mehr geht nicht. Da sollten irgendwie eigentlich die spielen, die am besten sind oder die beste Mannschaft dann stellen. Auf der anderen Seite, wenn du als Weltverband solche Regelungen aufstellst, dass du sagst, die Weltrangliste wird immer wichtiger, es gibt sie gefühlt jeden Tag neu, nach der wird alles entschieden, nach der werden vor allen Dingen auch die großen Turniere bestückt, wo es dann richtig Kohle gibt, nämlich für die ersten 30, 40 gibt es jetzt deutlich mehr Geld als vorher durch WTT, die kassieren jetzt richtig Geld. Erstmalig würde ich behaupten, gibt es da auch richtig Antrittsprämien und richtig Kohle. Und das sind die Punkte, die entscheidend sind. Ja, naja, dann würde ich, also finde ich, kann man immer nur bedingt den Spielern auf einer individuellen Ebene den Vorwurf machen, dass sie vielleicht auch sagen, du, ich muss die WM nicht spielen.
Ja, aber dann muss man als Verband, glaube ich, stark genug sein, um zu sagen, doch, du vertrittst hier unser Land und das ist eine Team-Weltmeisterschaft, die ist für Deutschland zu bestreiten und da hast du aufzulaufen. Mhm. Weil sonst kannst du auch die großen Turniere, also sonst kannst du auch die Turniere, wo es dann die Taler gibt, dann geht das eben auch nicht. Mhm. Die Meinung muss auch gestattet sein.
Ja, absolut. Also, die Meinung ist total gestattet. Ich habe da noch mal gar keine feste Meinung für mich. Ich war auch verwundert. Mhm. Ich hatte es auch nicht erwartet. Ich konnte jetzt auch die Argumentation, die zumindest jetzt dann irgendwie auch von Roskopf kam, irgendwie nachvollziehen im Sinne von
ja, ne, man will, auch natürlich, klar, man muss denen eine Chance geben.
Das ist eine Generation, die zumindest jetzt bei Timo und Dima eben nicht noch 10 Jahre so weiter sozusagen da irgendwie international für Top-Ergebnisse sorgen wird. Und du hast natürlich auch mit, gerade mit Dang Chu, auch mit Benne jetzt ja mehrere Spieler in der Pipeline, die eben auch schon international jetzt sozusagen jetzt nicht völlige No-Names sind.
Nee, das
aber du hast recht, ich verstehe die Argumentation auch, die du hast. Also ich kann beide Argumente total verstehen.
Ich verstehe, ich kann mich mit deiner auch anfreunden, aber irgendwie ist mir das alles, also Moregard hat heute im Interview gesagt, nach seinem Bundesliga-Auftritt, dass er jetzt für 6 Wochen nach China fliegt.
Ja. Ja. Was ja auch krass ist, ne, dass man das von.
Das ist auch, ja klar, der spielt am Ende für 2 Turniere, die er da spielt, dann klar. Also es ist eine Team-WM, wobei ich Schweden, glaube ich, wenn die in voller Kapelle da auftreten, ja, sehr, sehr gute Medaillenchancen zugestehe. Mhm.
Voll, ja, mega spannend. Also gerade war, ne, die deutsche Mannschaft ist ja weiterhin wirklich sehr, sehr konkurrenzfähig. Aber ich würde auch sagen, also Schweden, Frankreich, ich bin gespannt, wer da vorne landen wird oder wie es da aussieht. Bei den Frauen, die spielen ja wirklich mit allem. Ich glaube auch, dass Shan Shona und Yan Ning
die spielen ihre erste Team-WM. Die
erste WM richtig spielen. Die sind super heiß. So klangen zumindest die Stimmen auf tischtennis.de von der Pressekonferenz. Und da bin ich gespannt, ob die, also mit der Truppe sind die unberechenbar. Ne? Das ist spannend. Also ob die, ne, kommt natürlich auf die Auslosung drauf an, aber ob sie nicht eine Chance haben, vielleicht ins Halbfinale zu kommen. Bin ich gespannt, wie die performen. Ja.
Ja, Shang Xiaona, Han Ying. Ja. Die in der Mitte haben auf drei.
Genau.
Da geht schon was, ne?
Ja, und wo wir gerade bei den deutschen Damen sind, Franziska Schreiner auch ein Riesenturnier gespielt, U21, EM war ja auch nochmal zwischendurch. Man kommt wirklich,
das ist
man kommt ja, das nicht ist mehr hinterher, ne?
Mein neuer Teamkollege, der Dimitri Leverlatz, der in der Liga da im Moment alles wirklich in Grund und Boden zieht, der war jetzt irgendwie auch vom Pokal, ist er aus Bulgarien gekommen, dann war er, war er zwischendurch nochmal in Tschechien, dann habe ich ihn jetzt so ein bisschen aus Jux, habe ich ihn gefragt, ja, und Kasachstan auch noch, sagte, nee, Rumänien, da ist U21 EM, das darf nicht wahr sein, ne? Und also der ist irgendwie, ich habe ihn jetzt auch mal gefragt, wo wohnt er denn eigentlich? Der meinte, das kann er mir so für die letzten 3 Monate auch nicht beantworten.
Wahnsinn, ja. Und dann gibt es wiederum dann die Phänomene, dann glaube ich, können wir auch die aktuelle Stunde von diesem ganzen Weltzirkus, der nun wirklich auch spannend aktuell ist, schließen. Aber zum Beispiel Adrian Rassefosse, mein neuer Mitspieler, hat zum Beispiel nicht die EM gespielt, ne?
Warum
also
das nicht?
Belgien konstant, also komplett hat ihre Top-Leute, die eben auch die WM spielen,
gut, ja, okay,
rausgelassen, mit der klaren Begründung von den Cheftrainern, dass WM-Vorbereitung einfach wichtiger ist als eine U21 EM. Also da sieht man mal, ne, dass es eben auch unterschiedliche Prioritäten dann gibt in den einzelnen Ländern und bei den einzelnen Athleten, Athletinnen. Ich freue mich irgendwie auf der einen Seite auf die Team-WM und auf der anderen Seite merke ich schon gerade so als auch irgendwie ja dann Fan von der deutschen Truppe mit den Top-Leuten. Ja, mal gucken, ob man da sich so rein groovt, ne?
Wo ich mich jetzt rein gegroovt habe, ja. Ich habe jetzt Twitch mir runtergeladen.
Bist du da jetzt?
Ja, ich bin jetzt bei Twitch, aber ich sagte nur wegen diesem ganzen Tischtennis. Ja,
das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht so viel Bundesliga geguckt bis jetzt. Aber wurde gelobt, ne?
Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt noch nicht mit so vielen darüber gesprochen. Ich habe mir das abends ab und zu mal angeguckt, weil das ist ja auch, muss ich sagen, ich finde das ja auch geil, dass jetzt so ein Spieltag so ein bisschen gestückelt ist, ne? Nicht alles konzentriert, sonntags 15 Uhr, wo ich ja oft selber halt nicht gucken kann, weil ich selber am Tisch stehe. Es gibt ja Montagsspiele und freitags ist mal eins und sonntags zu verschiedenen Uhrzeiten ist dann mal eins und so. Also so ein bisschen versetzt, sodass es eigentlich immer irgendwie was zu gucken gibt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gefällt mir sehr, sehr gut, dass es bei Twitch, ich weiß nicht, ob das, also ich habe da nicht irgendwie ein Abo oder so, ich habe da gar nichts, einfach, es gibt keine Werbung.
Okay.
Und die Qualität der Videos, finde ich, ist deutlich besser als im letzten Jahr.
Stark.
Also das macht hier mit meinem 0815-Handy, macht das richtig Spaß zu gucken, weil man wirklich alles kristallklar sehen kann.
Ja, dann muss ich dann auch nochmal mehr wieder mich da mal reingrooven.
Guck da mal rein, aber die haben jetzt Länderspielpause.
Bis also Dezember, ne?
WM-Pause, ne?
Ja. Ja, jetzt wurde irgendwann, habe ich irgendwo gelesen, auch dass jetzt wurden die Spieltage der Hinrunde auch dann terminiert.
Überleg mal, da wartet eine Liga, wann der Weltverband soweit ist.
Ja.
Gibt es auch nur im Ping-Pong, ne?
Gibt es wirklich nur im Ping-Pong, ja.
Naja, aber.
Ja,
es ist DDBL, wie es ist. Da mit Spontent heißt das Ding. Das ist gar nicht so schlecht. So heißt übrigens auch der Kanal bei Twitch.
Genau, das wusste ich ja, das ist Spontent da, genau. Die sind
Spontent
da, die
sind und da muss ich sagen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Ja, schön. Das gefällt mir, Erich, dass du da so eine extreme Medienaffinität aufbaust, möchte ich fast sagen. Das gibt's gar nicht.
Ja, das ist einfach.
Erich, kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück, landen wir mal wieder auf dem harten Boden der Tatsachen und gehen nochmal so ein bisschen zurück, auch wieder mal so in unsere Community rein. Für viele ist die Saison losgelaufen, für einige vielleicht mit einer guten Überraschung, für einige vielleicht auch mit ein bisschen Schwierigkeiten. Und wir müssen leider zugestehen, dass wir ein bisschen haben schleifen lassen bei dem Thema Trainingstipp. Und bevor ich jetzt hier gleich diesen wunderbaren Jingle einspiele, ist eine ganz klare E-Mail an dich, muss ich ganz sagen. Da gehe ich einen Schritt zurück, da lasse ich dir sehr, sehr gerne den Vortritt. Weil hier hat jemand gefragt, ob ihr, ich fand es auch nett, dass ihr schreibt, da hinten raus macht er sich auch noch einen kleinen Späßchen, ne? Es ist ja mittlerweile auch überall witzig, dass ich da, egal, ob ihr mir bitte eventuell ein paar unregelmäßige Übungen nennen könnt, wie und wo ich effektiv bei lerne, dass ich bei der Rückhand den Ellbogen oben lasse und nicht wieder anfange zu schieben. Sagt er hier beim Einspielen zum Beispiel, klappt das schon? Mhm. Ganz gut,
aber im Spiel, das ist ja fast regelmäßig.
Genau, aber im Spiel erwische ich mich immer noch viel zu oft dabei, dass ich dann wieder schiebe oder drücke, anstatt den Ellenbogen oben zu lassen und über den Ball zu gehen. Ich tippe mal, dass dann diese Idee auch bleibt, dass der Ellenbogen oben ist und dann so, die Rückhand so einen Halbkreis um den Ellenbogen ziehen kann und nicht so reingeschoben wird. Hast du da einen Tipp, Erich? Für Fabian heißt er, hat geschrieben. So auf die Schnelle. Ich meine, du hast ja natürlich, mit der Rückhand bist du ja,
Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
Ja, da habe ich tatsächlich eine Übung. Ja, das ist für mich ein Heimspiel. Allerdings muss man ja auch immer dann irgendwie, es geht ja auch um den Wechsel zwischen Vorhand und Rückhand. Und wenn der halt immer vorgezeichnet ist und man immer weiß, wann der Ball in die Vorhand und wann in die Rückhand kommt, dann hat das ja mit dem Wechsel nicht so viel zu tun. Deswegen.
Ja, er schrieb auch unregelmäßige, genau.
Das habe ich vergessen deswegen, zu sagen. Pass auf, deswegen. Ist jetzt auch eine Übung, da habe ich mich jetzt so ein bisschen hingesteigert. Klappt im Training auch gar nicht mal so schlecht, im Spiel dafür umso schlechter bisher. 2-2, ein frei.
Ja, ist meine Lieblingsübung.
Oder, was auch geht, für den Ellenbogen, damit sozusagen die Schaufel immer oben bleibt, Mitte Ecke, dritte Ball aus Mitte frei.
Ja, so, ne? So kleine Wechsel unregelmäßig sind, glaube ich, gut.
Ja, und auch wenn die Übungen zu lang sind, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ja dann auch, wenn du da irgendwie 48 Ballwege hast, dazu kommt es ja eh nie im Spiel, finde ich.
Nee, ich finde auch immer irgendwann einen freien Ball zu spielen, finde ich auch cool, ja.
Ja. Und dann habe ich noch, wenn der Fabian die Möglichkeit hat, irgendwie Balleimer zu machen oder so, dann gibt es noch einen Tipp von mir. Ist auch in meinem Standardprogramm am Donnerstag wieder dabei.
Mhm.
Ein Ball lang auf Unterschnitt,
ja.
Ganze Tisch frei und dann 2 bis 6, sagt der Wingschenk immer, 2 bis 6 schnelle Bälle.
Überall, ne? Ganzer Tisch.
Überall, ja.
Ja.
Da kommst du auch eigentlich schwer hin, wenn der Arm einmal nach unten geht, weil dann bist du auf jeden Fall raus.
Mhm.
Oder 1 oder 2, 1 oder 2.
Das finde ich auch eine ganz fantastische Übung.
Das ist komplett unregelmäßig und das ist gerade am Balleimer in so extrem überhöhtem Tempo beim Balleimer, damit es dann irgendwie im Spiel du dich schneller fühlst.
Aber ist ja auch nicht komplett unregelmäßig, das ist das Gute. Bei 1 oder 2, 1 oder 2 hast du ja auch immer, wenn du durchrechnest, okay, einen Ball, wo du weißt. Wenn
der zweite Mal kommt, dann weißt du, wo der nächste hinkommt.
Genau, ne? Ja. Das ist so halb unregelmäßig. Ja, das ist, glaube ich, auch, hätte ich jetzt auch so ein bisschen so diese klassischen, ich sag mal so Standard unregelmäßigen Übungen für diesen Wechsel oder diesen großen oder kleinen Wechsel, groß von wirklich Rückhand zu vorn oder klein sogar über Mitte. Die kann er mal anspielen, ne?
Habe ich noch eine vergessen?
Ja gut, du hast ja hier gerade rausgefeuert. Das gibt's ja gar nicht.
Hm? Ja, aus dem Lameng habe ich die.
Ja. Und Erich, du hast gar nichts? Doch, du hast doch die B-Lizenz irgendwann mal angepeilt, oder?
Ja, genau, angepeilt. Ja, dann musst aber du nur durchs Anvisieren kriegst du den Schein nicht, ne?
Nee, da musst du schon ein bisschen liefern, ne? Bei B-Lizenz. Ich weiß gar nicht, im TTVN waren das immer so 2 Präsenzwochen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, aber gut, 2 Wochen, wann soll ich das denn jetzt noch machen?
Da musst du mal.
Kann ich dir nicht einen Brief schreiben?
Wem?
Den. Die Tickets da ausstellen.
Kannst du mal probieren, aber ich glaube. Bei der B-Lizenz, da kommt ja schon echt Inhalt auch. Also das ist, geile Ausbildung.
Ja, aber ich habe gar nichts. Also wenn, dann musst du ja bei der CL, also du musst ja dann irgendwie unten anfangen, ne?
Ja, würde ich auch
unten, aber vielen, du musst ja dann irgendwie,
ja,
musst
dich ja dann irgendwie. Ja, ich fand es auch mal gut, die C-Lizenz habe ich auch gemacht und es gibt ja bei den Verbänden hin und wieder die Möglichkeit, wenn du irgendwie Kaderathlet gewesen bist, dass du dann irgendwie so einen Spezialweg gehst und direkt, glaube ich, bei der B-Lizenz einsteigst oder so. Aber mir hat die C-Lizenz auch was gebracht. Ich fand das cool. Also wirklich jetzt so, weil da waren so Spielformen ganz viel Thema und nochmal so die Basics und so. Und man kommt in Austausch auch nochmal mit Trainerinnen und Trainern, die eben mehr an der Basis arbeiten. Und
meinst du, da kann mich nochmal einer so ein bisschen vorhandtechnisch schulen?
Ja, das ist ja das Krasse. Wenn du die Ausbildung machst, nimmt man vor allen Dingen echt nochmal viel auch für sich selbst mit als Spieler. Bei mir zumindest so. Ja. Ja, mach das mal, Erich. Ich glaube, du bist ein richtig guter Trainer. Du bist ja auch schon ein guter Trainer.
Ja. Ich guck mal. Da muss ich mich aber nochmal ganz.
Dann können wir auch mal endlich mal ein Trainings, einen kleinen Lehrgang zusammen anbieten.
Gut, den können wir auch so anbieten, ne?
Plattenplausch,
Trainings. Meinst du, dass man Trainer nur sein kann, wenn man so einen Schriebs hat?
Nein, das ist natürlich nicht. Es gibt auch genug Beispiele von sehr guten Trainerinnen und Trainern, die komplett lizenzfrei unterwegs sind. Aber es ist.
Ja, klar.
Es hilft schon sehr stark, um Inhalte nochmal, die man vielleicht als Spieler auch schon kennengelernt hat,
auf dem Niveau.
Aber das gibt dir schon nochmal so einen ganz anderen Hintergrund. Und auch nicht, also du lernst auch nochmal so ein bisschen die theoretischen Inhalte dahinter. Also warum wird so trainiert oder auch nicht mehr oder was ändert sich? Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel bringt, so eine Lizenz zu machen. Und ich finde auch wirklich, das sage ich mit voller Überzeugung, dass gerade so die C- und B-Lizenz und auch die A-Lizenz, glaube ich, in Deutschland, zumindest im Tischtennisbereich, andere Sportarten kenne ich da nicht so gut, aber wirklich vernünftig bis super aufgestellt ist. Also da nimmt man wirklich viel mit. Also da kann ich wirklich mit richtig.
Du bist ja auch international aufgestellt.
Das ist mir neu, aber.
Gibt's ja in Frankreich und überall und hier und da. Und ist das eigentlich in anderen Ländern auch so? Dass es da so Trainerlizenzen gibt oder ist das wieder so ein deutsches Ding?
Ich glaube, es ist jetzt kein deutsches Ding. Ich weiß, in Frankreich gibt es das auch. Da gibt es auch Lizenzen, die du machst. Das ist relativ. Ja, identisch wahrscheinlich nicht, aber ähnlich vom Aufbau. Ich glaube, sogar der Weltverband bietet hier auch so Trainerlizenzen an, die dann an internationalen Standorten sozusagen durchgeführt werden, damit eben viele Menschen die Chance haben, diese Scheine zu bekommen und sich da auch weiterzubilden und fortzubilden und auszubilden. Ich glaube, es gibt Länder, ich weiß zum Beispiel in Amerika damals, in den USA, war das nicht so ein Thema. Also da ging es wirklich darum, wie gut war man als Spieler. Und
dann haben die dich da eingestuft.
Ne? Genau, dann wurde man da irgendwie, konnte man da Training geben, Privattraining geben. Da hatte das nicht so ein Standing, ob du jetzt irgendwie studiert hast oder noch eine Ausbildung gemacht hast oder so. Aber ich glaube, das wird auch mehr. Und ich glaube jetzt in den anderen europäischen Ländern zumindest, wo auch die Sportler Tischtennis so ein gewisses Standing hat, ist es schon so, dass die fast alle eine Art von Trainerausbildung anbieten. Ich glaube, dass die in Deutschland schon recht angesehen ist, ehrlich gesagt. Weil die eben einerseits minutiös durchstrukturiert ist und andererseits eben auch wirklich inhaltlich was bietet. Also ich glaube, da geht es eben nicht nur um den Schein. Im Gegenteil, ich würde schon sagen, dass die meisten, die ich zumindest jetzt kennengelernt habe, die Lizenzen gemacht haben, schon auch sagen, dass sie was mitnehmen. Also, dass sie jetzt neben dem Schein und der Berechtigung, die damit einhergeht, eben auch wirklich viele Inhalte neu lernen, wieder reaktivieren, sich neu Gedanken machen. Also ein bisschen Anstöße für das eigene Training einfach da sind. Ne? Und ich glaube, so, wenn du jetzt Profitrainer werden willst, ist es ja eben auch nicht nur, in Anführungsstrichen, Training geben. Das ist ja viel mehr.
Nee, genau das andere. Glaube ich, ne?
Also, auch so eine Idee zu entwickeln, wie, wohin, wo soll es hingehen, ne? Wie soll in 1, 2, 3, 4 Jahren vielleicht die Spielerinnen und Spieler performen? Was für ein System? Das ist ja schon auch viel so langfristiges Denken, Trainingspläne auch langfristig ausrichten.
Dann wird es wieder ein zähes Geschäft, ne?
Ja, kann aber auch Spaß machen. Also, wenn man sich da, das ist dann eben einfach schon, ja, deswegen ist es ja auch dann hauptberuflich quasi, wo man sich dann wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigt. Ja. Wahnsinn. Erich, wir haben, bevor wir das vergessen, wir haben endlich mal wieder ein Ranking uns überlegt. Und wir bleiben beim Training und haben mal überlegt, ich weiß gar nicht, wann wir darauf kamen. Ich glaube, weil du gesagt hast, dass du einfach seit Jahr und Tag
jetzt mittlerweile in Dortmund. Ja, als wir über dieses 10-Jahres-Ding gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, seit 10 Jahren trainiere ich da im Gymnastiksaal.
In Dortmund. Und das ja auch mit viel Erfolg. Du hast dich ja noch mal in der Zeit krass weiterentwickelt. Und da ist uns die Frage gekommen. Und damit geht's heute auch rein.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Da ist es.
Da ist es mal wieder. unsere Lieblingstrainingsorte. Also wo haben wir, in welcher Halle quasi, haben wir immer gerne und vielleicht auch gut trainiert?
Ja, da habe ich sofort drei. Da hab ich so, also
ja, schieß doch mal los direkt mit der Nummer 3, Erich.
Also bei mir auf 3, Lennart, ich glaube, jeder Spieler, der irgendwann mal für eine deutsche Jugendnationalmannschaft gespielt hat, hat in Heidelberg trainiert.
Gut, bis vor kurzem, muss man ja so sagen.
Ja, gut.
Die jetzigen Generationen wissen gar nicht, was
du meinst. Ja, scheiße, ich bin...
Wir sind steinalt, Erich. Du bist nicht 19 und Danny, das ist schon ein bisschen her jetzt wieder alles, die ganze Nummer
da. Stimmt, viele auch gar nicht mehr, ne? Ab Jahrgang? Boah.
Ich glaube, dass du, also, du warst fast nicht der Letzte, aber ich glaube, so viele nach dir haben das nicht mehr kennengelernt.
Dann kam da der große Umzug, ne?
Der große Bruch.
Ja.
Ja, aber erzähl trotzdem.
Was war das denn? Also für mich ganz klar Trainingsstätte des Ursprungs ist für mich meine Nummer 3, das Heidelberger, der Heidelberger Olympiastützpunkt. Lange Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da gegen die Amelie da immer, gegen ihren Stoppblock da immer weiter musste ich da reinziehen und irgendwann habe ich es auch einfach aufgegeben. Ne? Aber ich musste immer weitermachen. Die Eva hat immer weiter gesagt, zieh ganze Tisch Vorhand in ihre Rückhand. Und die hat da immer abgestoppt. Immer weiter hat die gemacht. Und hat auch einfach gar keinen Fehler gemacht. Ne? Und irgendwann, wenn du mal einen so ein bisschen reingelullert hast, dann kam die Vorhandklebe.
Mhm. Ja. Hab ich nie vergessen. Habe ich nicht so oft trainiert wie du, deswegen ist das nicht meine Nummer 3.
Und ich habe da gewohnt sogar, ne?
Ja, du hast, das war ja auch lange Zeit, genau, das Tischtennisinternat, ne? Ja, ich habe lange überlegt beim Ranking, also ich hatte auch sofort mehrere Hallen oder Trainingsstätten im Kopf, aber meine 3 ist, glaube ich, das DDTZ. Also jetzt...
das jetzige, ne?
Das Düsseldorf. Ja. Da angefangen, als ich nach Köln gezogen bin, da war so die Zeit, wo das dann immer besser ausgebaut wurde und größer wurde und schicker wurde. Und da habe ich damals, weiß ich noch genau, so die ersten Male mittrainiert bei der Damen-Nationalmannschaft als Sparringspartner. So Anfang meiner 20er Jahre. Und da bin ich richtig auf den Geschmack gekommen. Da war dann dieser rote Boden und ja, irgendwie so diese Atmosphäre da und irgendwie perfekte Bedingungen, die Bälle waren rund, irgendwie die Tische, es war irgendwie so, man konnte das so trainieren, ohne dass man sich geärgert hat über irgendwie, was man sonst so kannte, ne, irgendwie, dass dann doch irgendwo mal so ein Huppel war oder was auch
immer. Irgendwo Sonne, irgendwo Licht,
genau.
Gibt's da nicht, ne?
Nee,
ja.
Und
ja, habe ich auch festgestellt.
Ja, es war eine schöne Atmosphäre und ich habe mich da irgendwie immer wohlgefühlt und konnte mich auch so richtig quälen. Also da war man noch so ein bisschen von dieser ganzen Trainingsatmosphäre, wurde man noch ein bisschen stärker angefixt, da auch durchzuhalten. Da weiß ich noch genau, damals war lange Jahre ja die Schöpp auch Trainerin. Wobei, war sie damals auch Trainerin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall waren das...
War nicht der Bitzigeil
noch Trainer? Ach stimmt, Bitzigeil war Trainer, genau. Der hat nämlich auch damals, genau, der war damals noch Trainer und der hat auch oft lange, lange Einheiten spielen lassen mit vielen langen Übungen. Boah, da muss man sich dann durchbeißen. Aber das habe ich dann gern getan im DDTZ. Das war irgendwie immer eine... Und es ist bis heute irgendwie eine schöne Stimmung. Manchmal bin ich ja noch da und trainiere bei U19 mit oder wo auch immer da irgendwie ein Plätzchen frei ist. Und auch letztens wieder habe ich, glaube ich, echt 2,5 Stunden durchgehalten bei der U19. War, glaube ich, meine längste Einheit seit gefühlt 2-3 Jahren. Und auch da wieder irgendwie hat mir das da mir das Spaß gemacht. Meine Nummer 3.
Nee, habe ich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, relativ wenig Berührungspunkte mit dem Tischtenniszentrum der Neuzeit. Für mich auf 3.
Auf 2, 3 hast du schon.
Stimmt, sorry.
Silber, auf 2, genau. Wir sind im Silberbereich schon.
Wir sind bei Silber, ja. Wir sind unvergessen. Ich glaube, die Halle steht sogar noch. Die Trainingshalle des Ileburger TTC Sachsen-Döbeln in Eilenburg.
Ja, von der habe ich gehört auch.
Also die ist wirklich schmutzig bis dreckig. Ratten im Heizungsraum, alles war da. Aber es hatte halt einen unfassbaren Charme und wir haben da trainiert mit einer Trainingsgruppe, wo, wie du auch schon gesagt hast, wo irgendwie so ein, ja, so eine Atmosphäre geherrscht hat. Wir waren da damals mit Alex Fleming, Dennis Dikat, Jens Kukowski, Hendrik Fuß, Hermann Müber war ab und zu mal dabei, der hatte seine Schwester dabei, die Katrin, ich, noch, wir hatten damals drei Mannschaften im Verein, die erste Mannschaft hat Zweitliga gespielt, die zweite und dritte in der Regionalliga, also da waren, ja, immer 18 bis 25 wirklich absolute Spieler, die ja, Tischtennis spielen konnten und wollten und die sich verbessern wollten und irgendwie, ja, schon der Geruch, wenn man in die Halle gekommen ist, der war irgendwie, den gab es nur in Allenburg, auch wenn er nicht immer angenehm war. Mhm.
Ja, krass. Das bleibt irgendwie so drin, ne? Im Näschen. Da weiß man so. Ja, ja. Das ist heftig so, ja. Meine 2 ist ganz klar auf 2 oder ganz klar auf jeden Fall in den ersten 3. Habe ich auch im Plausch ja schon häufiger erwähnt, wie einprägsam diese Zeit, dieses Jahr für mich war, ist der Salle Alain Achille in Montpellier. Also A, in den Vorbereitungstrainingscamps, die ich vor meinem Jahr dort war, mit diversen Teams, im FC, ich war auch mit dem SV Sieg damals da und das war damals schon mal eine unglaubliche Atmosphäre und dann das Jahr da gelebt zu haben gegenüber von der Halle war natürlich auch dann, das hat nochmal einen anderen Touch zu dem Gebäude und zu den Leuten dort auch. Auch keine Schönheit als Halle, auch eher so ein Betonklotz mitten in der Stadt. Auch von innen nicht, also absolut nicht mehr modern, nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Zwar auch so ein vernünftiger Boden, so in so einem komischen Lila, wenn es das noch so ist. Ich bin bald wieder da und guck mal, ob sie sich verändert hat. Aber eigentlich so eine wirklich alte, für mich so eine klassische französische Halle in Metz, die war irgendwie ähnlich vom Style, mit so witzigen Tribünen, die man so ausfahren kann, aber auch alles andere als jetzt schick, nicht so wie jetzt in Düsseldorf oder so, ne, im Arag Center Court. Und trotzdem wurde da auch fies geackert, der Boden war bretthart, ich glaube, deswegen hatte ich da auch irgendwann L4, L3 waren, wir waren auch da schon so ein bisschen aktiv irgendwie, weil ich glaube, es war jetzt alles andere als so ein gelenkschonender Wabbelboden.
Wenig schwingend,
aber meine Vorhand war dann immer schwingend in der Halle, das war auf jeden Fall so und ich kann mich vor allen Dingen an epische Trainingswettkämpfe erinnern und ich finde, das macht auch mal so eine Halle aus, wenn du da irgendwie nicht nur trainierst, sondern wenn du auch irgendwie daran erinnern kannst, neben den Wettkämpfen, die da immer Dienstagabend ja stattgefunden haben, wo das dann auch so ein bisschen festlich war und irgendwie auch echt die so ein bisschen schick hergerichtet wurde, dass man da auch brutale Trainingsmatches hatte. So irgendwie kurz vor Ende nochmal so ein 7-Satz-Spiel ging da auch ein aus der zweiten Mannschaft, gegen den ich immer trainiert habe und das waren immer Tops von Rallyes bis zum Erbrechen. Deswegen irgendwie ist mir die Halle auch echt in Gedanken geblieben und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich jetzt, ich glaube Anfang Oktober bin ich mal da, wie die jetzt aussieht. Auf Platz 2 bei mir, Montpellier.
Ja, meine 1, ganz klar, die Hassliebe Brüggemannhalle.
Also doch.
Es ist eine Hassliebe, man kann es gar nicht anders sagen. Irgendwie, es ist unmöglich, dort einen Tisch gerade hinzustellen, weil der Boden, glaube ich, im Stundentakt sich verändert. Wenn ein Ball gegen die Decke irgendwie fliegt, ob beim Kantenball oder wenn mal einer irgendwie in die Ballonabwehr geht, sobald der Ball die Decke berührt, kommt irgend so ein kleines Fusselchen runter. Mhm. Geputzt wird gefühlt nur im Schaltjahr und auch da nur jedes zweite. Mhm. Aber irgendwie, wie du sagst, also jetzt 10 Jahre diese Erinnerung, die man dort in der Halle gesammelt hat, das ist schon irgendwie was Besonderes. Ne? Du gehst da, also ich gehe da die Treppen runter und dann denke ich mir, mein Gott, kann denn hier mal nicht einer die Tür aufmachen? Ne? Immer ist die Tür zu, da musst du zum Hausmeister, da musst du das. Das ist seit 10 Jahren das Gleiche. Oder dann denkst du dir, kann denn hier nicht mal einer wischen? Ne? Es sind irgendwie immer die gleichen Sachen und es sind so viele Sachen, die falsch sind oder die nicht richtig sind und die wirklich überhaupt nichts mit, selbst mit semi-professionellem Tischtennis zu tun haben. dass es das dann doch irgendwie wieder ausmacht, weil du weißt ganz genau, bei 9-9, wenn du beim Aufschlag so ein bisschen auf den Boden trittst, dann wackelt der komplette Tisch. Das gilt aber für beide, ne? Weil die Leute, die das spielen, die wissen halt alle, wie es auf den Tischen da funktioniert. Und es ist halt auch unmöglich, wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, einen Tisch dort gerade hinzustellen, weil an jedem Zentimeter ist der Boden krumm schief. Also eigentlich müsstest du dir das mal angucken, weil ich glaube, wenn du mit deinem L3 bis 7 dort auftrittst, zweimal.
Kannst du direkt die 112 wählen, ne?
Da müssen wir direkt ins Klinikum Nord. Mhm.
Ja, aber ich kann es voll nachvollziehen und habe auch eigentlich überlegt, ob ich, ne, sozusagen parallel zu dir
die Biggestraße
anspiele. Vor allen Dingen die zwei Hallen eigentlich, die ich da seit jetzt auch mittlerweile fast 15 Jahren da irgendwie häufig frequentiere.
Ja, es sind ja auch zwei Hallen bei uns, ne? Also ich
stimmt,
muss sagen, ja, bei euch unsere auch. unsere kleine Brüggemann-Halle zum Training, die ist natürlich noch alt, sage ich jetzt mal. Aber die neue, Lennart, muss ich sagen, ist schon schick, ja, von schick. Ihnen, ne? Also außen gefällt natürlich immer noch, von außen immer noch eine 6, aber innen muss ich sagen, allerhöchste Qualität.
Muss ich übrigens auch sagen, ne? Also man denkt ja immer nur an die Hallen, in denen man so viel trainiert hat, aber zum Beispiel die Halle in Dortmund ist für mich auch eine echt, also ich weiß nicht, wie oft ich da schon gespielt habe, also sehr, sehr häufig, also das erste Mal mit 16, also wirklich vor über 20 Jahren das erste Mal in der zweiten Liga und auch damals waren das auch schon epische Schlachten mit Werder gegen BVB und ja. Es war auch die Halle, wo ich mein allererstes Spiel in der zweiten Liga im vorderen Parkkreuz gemacht habe. Und ich wusste noch, wenn du so Matches hast in Berlin und so in Bernauer Straße, das ist ja auch so eine Halle, an die man sich dann immer erinnert.
Ja,
aber das ist natürlich dann eher so ein Wettkampfding, ne? Und ich habe dann auch überlegt, wie du, ist es jetzt die Biggestraße, wo ich sage, ne, wenn wir sagen, das ist da, wo man irgendwie doch eine Besonderheit irgendwie auch für sein Training festgestellt hat. Natürlich ist die Biggestraße für mich Heimat geworden und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir dann in diesen Heimathallen dann verbringen, ja auch schon. Aber ja. Die Halle, die vielleicht auch so ein bisschen aus Nostalgie-Gründen mein Ranking auf 1 geschossen ist, das war jetzt falsch rum vom Satzbau, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Meine Nummer 1 ja. ist die Werder-Halle. Und zwar nicht die neue, in der jetzt die Erstligaspiele stattfinden. Die neue genau, nicht die, genau, sondern die alte Werderhalle in der Hemelinger Straße am Brommiplatz, wo lange, lange Jahre, da warst du auch bestimmt schon, oder hast du auch gespielt, hast du gegen Werder gespielt in der zweiten Liga?
Ja, nur erste Liga.
Ah, nur erste Liga, aber da haben die in der Uni-Halle gespielt, oder? Oder in der neuen, okay.
Nee, in der neuen Werderhalle.
Nee, dann hast du die, ja, vielleicht einfach noch gar nicht mitbekommen, aber es gibt sozusagen die Werderhalle in der Hemelinger Straße und da gibt es eben auch eine große Halle, wo die Spiele waren, wo auch viel trainiert wurde und es gibt noch eine kleine Gymnastikhalle und dieser kleine Gymnastikhalle war immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr mein Jugendtraining und später immer auch die Lehrgänge an Wochenenden und auch das Bundesliga-Training am Freitagabend und da in dieser Halle, die ist immer noch da, die hat das roten Boden, das ist jetzt die Haupttrainingshalle der Profis, ich kann da so gut spielen gefühlt und mir macht das da so viel Spaß, das ist Wahnsinn, das ist so eine gedrungene Halle, wo so 6 Tische reinpassen und es ist so, ich komme da rein und weißt du bist auf einmal wieder Mittwoch 15 Uhr da und ich habe da halt auch ja sehr, sehr viele coole Einheiten mit meinem damaligen Jugendtrainer Dirk Jenke gehabt und es war immer ein Mordsgaudi, wo jetzt zu den komischen Wiesenzeiten ja mal die...
Noch.
Ne? Ja, das ist auch... Ey, da hier, jetzt mal ein kompletter Themensprung. Also das ist meine 1 und damit schließt du das Ranking ab.
Ja, so.
Und genau. Sind sofort und bei diesem Oktoberfest. Das ist ja... Ich habe da überhaupt keinen Drang hinzufahren, aber das ist ein anderes Thema.
Nee, ich auch.
Aber Minus. Was ich so komisch finde, ist, gegenüber von uns hier in Köln-Ehrenfeld ist ein Bäcker. Ganz solider, ganz netter Bäckerei. So, da kann man hin. Die bieten da das ist ganz stabil alles, ne? Und dann kommt man da rein und jetzt sind da einfach so bayerische Flaggen. Was ist das denn?
Ja, die wollen alle aufspringen auf den Zug.
Ja, aber ich will das nicht. Also was soll der? Also.
Ja.
Ist ja in Ordnung, dass es das Oktoberfest gibt. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Das ist ja alles, sollen sie alle machen.
Jeder machen, wie er will.
Genau. Ne? Aber was ist denn jetzt hier in Köln damit? Also Köln ist auch nicht dafür bekannt, dass die irgendwie, eine Städtepartnerschaft mit München haben oder so. Also meines Wissens nach. Oder dass die so bayerisch affin sind. Hm. Ich meine, Ja, irgendwie fand ich es komisch.
Naja, aber vielleicht ist der Inhaber Bayern oder, so, oder Bayern. Da wollen alle so ein bisschen, vielleicht gibt es bald auch Königinkuchen oder sowas. Da wollen sie auch nochmal irgendwie gucken.
Das ja, die Queen ist war jetzt, das fand ich jetzt schon teilweise wirklich abstrus, wie lange das jetzt präsent. Also das, heute war, glaube ich, die
ZDF
heute 9 Stunden bei allem, live drauf.
Ja, und irgendwie haben sie gesagt, 4 Milliarden Menschen haben dazu geguckt.
Ja, ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Also bei allem Respekt, ich will da keinem zu nahe treten, der da in tiefer Trauer ist und der da mitgemacht hat und so. Wirklich soll wieder jeder machen, wie er will, aber es ist doch jetzt ein Mensch, der gestorben ist. Und also das passiert ja jeden Tag viel zu oft, ne?
Ja, genau, das ist immer das eine Argument, genau. Ich bin da auch jetzt irgendwie gut, ich habe aber auch ehrlich gesagt überhaupt, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben wirklich, ich habe mal überlegt, liegt dann sicherlich auch daran, genau 0 Sekunden mich mit der Queen beschäftigt. Also es ist gar nicht negativ gemeint und so, ich habe
jetzt keinen Berührungspunkt. Ich habe da auch von mir aus wirklich, also die
Also immer nur, wenn diese Nachrichten kamen,
weißt du? Ich habe da auch gar keinen Berührungspunkt zu. Nee, auch
keinen Zugang irgendwie. Nee. Naja, aber es ist dann vielleicht doch nochmal irgendwie so auch sowas, so ein bisschen was Symbolisches für viele und so. Diese Monarchien sind ja sowieso, das triggert, glaube ich, in Menschen irgendwas.
Ja, und die war ja auch wirklich extrem lange, ne? Jetzt so im Nachhinein irgendwie kriegt man Informationen, die man...
Ja, genau. Ja, 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 extrem lange.
Lange Königin, ne?
Also. Ja, total. Aber schon spannend, das zu sehen, ne? Wie so ein Land wie England und dann ja auch irgendwie viele andere auch, das dann doch irgendwie, mehr, also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so ein Standing hatte.
Ja, das schon, aber da war ja also wirklich...
Aber so ein Standing, wirklich?
Guck mal, irgendwie, man hat sich nicht damit, also ich habe mich jetzt nicht bewusst damit beschäftigt, aber trotzdem kriegt man irgendwie von diesen sozialen Medien oder von Medien insgesamt, oder weiß ich nicht, wenn du nur beim Bäcker stehst, ne, dann, weil ich heute Morgen auch beim Bäcker stand, weiß ich, dass David Beckham 12 Stunden in der Schlange stand, um da nochmal am Sarg sich zu verabschieden. Mhm. Das möchte ich gar nicht wissen.
Nee, ich auch nicht. Aber gut,
aber jetzt, ich weiß es.
Du weißt es jetzt auch. Ne? Jetzt weiß ich es auch. Und jetzt wissen es auch die Lauscherinnen und Lauscher.
Ja.
Schön. Vielleicht nochmal eine Frage auch an die Community, weil das mich auch interessiert. Wenn ihr coole Anekdoten habt zu euren Lieblingstrainingsplätzen und Trainingshallen, es gibt bestimmt noch ganz andere spannende Hallen da draußen, her damit.
Ja, von ultramodern bis letztes Loch, das hat alles seinen Charme.
Ja, wir wollen das wissen. Wo trainiert ihr am liebsten? Was prägt eure Trainingskarriere im Tischtennisbereich? Mhm. Offenes Ohr at plattenplausch.de oder bei Instagram. Immer her mit den Nachrichten. Wir lesen alles durch und freuen uns immer sehr, wenn wir Post von euch bekommen. Gerne natürlich auch zu allen anderen Themen. Und wir sind gespannt, was ihr erzählt.
So sieht's aus. Mein Fokus liegt jetzt ganz klar auf dem FC Saarbrücken 2. Ach, Sonntag 12.30 Uhr schon.
Ja.
Wir haben vorverlegt.
WM-konform.
An die Tische, ne?
WM-konform.
Mhm, WM-konform. So ist recht.
Ja, aber da ist ja Erich wieder fit. Da bin ich.
Ja, ich bin jetzt, ich brenne jetzt.
So. Und Erich, wenn ich
das mal jetzt so richtig
durchgerechnet
habe. Ich stelle mich jetzt richtig tief rein nochmal die Woche.
Wenn ich es durchgerechnet habe, ist es wirklich so, dass wir gegeneinander spielen könnten dieses Jahr, ne?
Das ist so.
Meine Güte,
was aber wie ist das denn bei euch? Wann spielt denn der Japaner? Kommt der eigentlich?
Was da alles auf uns zukommt noch, ne, Erich? Das wird noch eine ganz lange, eine ganz spannende Saison. Ich habe da.
Ist erst 2 Spieltage rum, ja, ne? Gefühlt schon 7.
Ja, das nimmt noch richtig Fahrt auf. Wir wollen auch wieder Fahrt aufnehmen, Erich.
So ist es.
Das war wieder ein Plausch, gefühlt wie in Woche 10.
Ja, so gehört sich's ja auch, ne?
Locker drauf los. Hat Spaß gemacht, Erich.
Ja, Lennart, wir hören uns spätestens in 2 Wochen, würde ich sagen.
Ja, und Erich, in 2 Wochen erwarte ich nämlich eins von dir.
Sag's mir mal.
Und zwar mal wieder ein Rezepttipp.
Ja, ich habe da ja ein neues Küchengerät.
Und da will
aber
ich,
mehr verrate ich jetzt erstmal noch
nicht. Mehr nicht, aber da erwarte ich
in 2 Wochen neues Küchengerät. Einiges.
Ja, das ist das. Da bin ich gespannt.
Das macht alles fast von alleine.
So, und dann möchte ich mal sehen, wie du da nochmal interagierst.
Da zeige ich dir mal ein.
Ja, herrlich. Ich freue mich
drauf. Auch für dich hier im ganz vegetarischen Bereich.
Ja, sehr fantastisch. Das gefällt mir. Sehr gut. Mhm. Erich.
Lennart.
Quill, ich sagte, bleib fit.
Leg dich gut hin, ne?
Schlaf
schön nackig.
Ja. Und an alle Lauscher und Lauscher, bis bald.
Viel Erfolg, wenn ihr ein Spiel habt. Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.